Ich lese den Predigttext aus Römer 15, die Verse 4 bis 15. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber, der Geduld und des Trostes, gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobet den Herrn aller Heiden und preist ihn, alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Ich möchte beten. Ja, so jubeln wir dir zu, du großer Gott, über dieser Freude, dass dein Sohn Mensch geworden ist, dass er die Verheißungen erfüllt hat. Aber diese Freude beinhaltet eben auch eine große Hoffnung, dass das, was damals angebrochen und begonnen hat, dass du selbst das auch verendest, dass du, Jesus Christus, der Gekommene, wiederkommst. Und deshalb dürfen wir dir zujubeln, so wie das die Menschen damals vor Jerusalem taten, als du in die Stadt einzogst. Aber unsere Hoffnung geht eben weit über das hinaus, was die Menschen damals gehofft haben. Nicht nur ein irdisches Reich, ein Großreich Israel, sondern das ewige Friedensreich. Das wirst du bringen, vollständig aufrichten und in ihm dürfen wir leben. Das ist die Perspektive, die du uns schenkst. Aber auf dem Weg dahin, Herr, da hast du uns auch so manche Aufgabe zugewiesen und auch so manches Geschenk gemacht. Und wie das so mit Geschenken ist, beinhalten sie immer auch eine Herausforderung, eine Aufgabe. Sie sollen und wollen genutzt werden. Und so wollen wir dein Wort nutzen heute und hören und uns ausrichten auf das, was du uns zu sagen hast, was du uns mitgeben willst für den Weg durch die Zeit. So segne jetzt unser Hören und Reden. Hab Dank, dass dein guter Geist dein Wort selbst uns aufschließt und ins Herz hineingehen lassen will. Hilf uns, recht zu hören. Amen.
Amen.
Liebe Gemeinde, manchmal, da denke ich ja so, ach, wären doch in der Gemeinde alle so wie ich. Dann gäbe es diese ganzen Probleme und Missverständnisse und Konflikte nicht. Vor circa 10 Jahren habe ich eine Frau in meinem Alter getauft. Sie kam aus der Landeskirche. Eines Tages tauchte sie einfach bei uns auf. Sie wohnte gar nicht in Herford, sondern in einer Nachbarstadt. Und dann ließ sie sich nach einiger Zeit taufen. Inzwischen ist sie zu einer guten Freundin geworden. Insofern darf ich das hier gerne erzählen. In der Gemeindeversammlung, in der sie ihr Taufzeugnis gab, wir gestalteten das damals in Form eines Interviews, da fragte ich sie dann in diesem Interview, was sie denn eigentlich zu unserer Gemeinde geführt habe oder besser, was sie denn so an unserer Gemeinde fasziniert habe, warum sie denn hier in unserer Gemeinde geblieben sei und sich jetzt nun taufen lassen wolle. Und sie antwortete, weil ihr so ein bunter Haufen seid. Die Gemeinde damals hat nicht ganz so schnell gelacht. Ein kleinen Moment Stille und dann kam das Gelächter. Aber dann fuhr sie fort, ihr seid alle so unterschiedlich. Und trotzdem miteinander haltet ihr es aus und ihr geht respektvoll, ja geradezu liebevoll miteinander um. Und das hat mich beeindruckt. Manchmal wirkt ja Gemeinde auf Außenstehende und vermutlich auch auf uns selbst so, wie auf dieser Karikatur auf dem Sonntagsbrief. Bunte Gemeinde, das war ja Jahresthema in unserem Gemeindebund im vergangenen Jahr. Und in der Tat, unsere Gemeinden im Land werden immer bunter. Flüchtlinge tragen genauso dazu bei, wie auch die Globalisierung und die immer größere Mobilität. So ist ja hier auch unsere Gemeinde bunt, auch wenn sie äußerlich vor allem grau ist. Doch schauen wir einmal, woher wir kommen. Machen wir den Test. Wer kommt hier aus dem Raum nicht ursprünglich aus Deutschland? Mal den Arm hoch. Sind auch schon einige. Wer kommt denn aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen oder Niedersachsen oder MacPom, wie man so schön sagt? Auch einige. Wer kommt aus der Mittelachse, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Berlin-Brandenburg? Auch da sind es einige. Wer kommt aus Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz oder Sachsen? Ja. Wer kommt aus Baden-Württemberg? Wer kommt denn jetzt wirklich aus Franken?
Hier!
Also eine ziemlich bunte Mischung, wenn man alleine die Bundesländer und auch das Ausland schon mitrechnet. Wenn ich jetzt den konfessionellen Hintergrund abfragte, dann würde das ein ähnlich buntes Bild ergeben. Evangelische Landeskirchler, Gemeinschaftsleute, Katholiken, Mitglieder verschiedener Freikirchen. Pietisten, Erweckte, Bibeltreue und Charis. Alle hier im Raum und wir feiern fröhlich miteinander Gottesdienst. Und das ist gut so. Denn das macht doch Gemeinde Jesu aus. Paulus hat in seinen Briefen mehrfach darauf hingewiesen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Ja, die Vielfalt ist Gott gewollt. Sie ist von Gott gemacht. Gott liebt es eben nicht schwarz-weiß, sondern er liebt es bunt. Das entnehme ich zumindest der Bibel und das schon von Anfang an. Die Polarität von Mann und Frau gehört dazu genauso wie die vielen Völker mit den unterschiedlichen Kulturen. Aber eben auch die verschiedenen Arten, den christlichen Glauben auszudrücken und sein Glaubensleben zu gestalten. Schuldhaft, also nicht Gott gewollt, wird das immer dann, wenn Menschen sich gegen Gott stellen oder sich an die Stelle Gottes setzen wollen. Die Geschichte der Sprachenverwirrung in der Urgeschichte der Bibel, ganz am Anfang, die Geschichte vom Turmbau zu Babel, sie legt ja eben genau darauf den Finger, dass die Menschen glaubten, sich aus eigenen, vereinten Kräften vorarbeiten zu können. Zu Gott aufsteigen zu können, sich an Gottes Seite setzen zu können und dann, das war der Neben- und Hintergedanke, ihn irgendwann vom Thron schubsen zu können. Dieser Größenwahn ist aber auf der einen Seite eben genauso problematisch wie auf der anderen Seite, dass nun nach dieser Aktion aufgrund der Sprachenverwirrung die Völker eben nicht mehr miteinander, sondern gegeneinander leben. Dass ein Volk, eine Rasse sich der anderen überlegen fühlt. Bei Juden wie Griechen war das so wie Jahrhunderte später bei Europäern und Indios. Wieder hunderte Jahre später bei Weißen und Schwarzen in den USA und bei Braunen und Kommunisten, also Roten, in Europa. Und diese Überheblichkeit, dieses Überlegenheitsgefühl, dieses ich mache den anderen klein und kaputt und beherrsche ihn, das beginnt ja bei jedem Einzelnen. Wären doch alle so wie ich, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wer hat das nicht schon mal so ganz insgeheim gedacht? Vielfalt ist Gott gemäß, Gott gemacht und Gott gewollt. Sie ist etwas ungeheuer Schönes und Bereicherndes. Es wäre doch furchtbar, wären alle so wie ich. Es wäre furchtbar langweilig und es wäre furchtbar eintönig. Dann stände auf dem Tisch vorne, heute steht mal kein Blumenstrauß dort, aber sonst gemeinhin steht einer, jetzt ist der Adventskranz da, da hätten wir dann nur gelbe Blumen. Oder vielleicht sogar nur graue oder blaue, aber eben nur eine Sorte, gleiche Farbe. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, aber ich erzähle es immer wieder gerne. Bei einer der letzten Bundeskonferenzen in Kassel war für mich das Erhebendste, der am meisten berührende und zugleich auch der geistlich dichteste Moment der, als von der Seite all die Mitglieder der Europäischen Baptistischen Mission aufzogen. Von 4 Kontinenten, bunt, schon allein vom Aussehen. Und sie alle haben Gott gepriesen, Jesus Christus gelobt und von ihm Zeugnis abgelegt. Und liebe Schwestern und Brüder in Christus, das fängt ja in der Weihnachtsgeschichte schon an. Da kommen Hirten, um das neugeborene Kind in der Krippe zu sehen. Wir verklären das Bild des Hirten. Damals waren das eigentlich Menschen, die nicht gut gelitten waren. Die sahen die anderen, die Sesshaften, lieber von hinten. Man dichtete ihnen all das an, was man in späterer Zeit Sintis und Romas oder wie es denn so schön heißt, Zigeunern andichtete. Doch sie waren an der Krippe und anschließend begannen sie Gott zu loben. Und die, die sonst, naja, eben weil sie wussten, sie sind nicht gelitten, einen Bogen um alle Menschen machten. Sie gingen hin zu den Menschen und erzählten ihnen, was sie erlebt hatten. Und dann kamen die Sterndeuter aus dem Osten, vermutlich aus dem Gebiet des Zweistromlands, also von daher, wo sonst die Feinde Israels immer gekommen waren. Und die Legende macht ja einen von ihnen zu einem Farbigen und verdeutlicht damit genau das, was eigentlich mit den 3 oder mehr Sterndeutern erzählt werden soll und deutlich gemacht werden soll, dass da etwas Unerhörtes geschieht, dass aus Feinden Freunde werden. Ja, und mehr noch, sogar Menschen, die den Messias Israels erkannten und anerkannten und ihn als den Retter der Welt anbeteten und mit Geschenken bedachten. Menschen, die weit ab waren von all dem, was den Glauben des jüdischen Volkes auszeichnete. Aus Feinden werden Freunde. Der in der Krippe liegende Säugling lässt die unterschiedlichsten Menschen Gott loben. Der Gekreuzigte durchkreuzt den Hass, die Feindschaft. Und er verbindet die so Getrennten miteinander, versöhnt und heilt. In der Gemeinde Jesu, da leben Menschen, die so niemals zueinander gefunden hätten. Das gilt auch für unsere Gemeinde. Hier leben Menschen, und zwar nicht nur aneinander vorbei oder nebeneinander her, sondern miteinander, die sich einander nicht ausgesucht haben. Und auch deshalb sprechen wir ja gerne davon, dass Gemeinde wie eine Familie ist. Und die kann man sich nun bekanntlich ja nicht aussuchen. Nur anders als in der Familie ist es in der Gemeinde Gott, der das Miteinander möglich macht. In unseren Herkunftsfamilien klappt das nicht immer nur gut. Das musste oder muss vielleicht auch mancher von uns leidhaft erleben. Und deshalb formuliert Paulus in unserem Predigtext das ja auch in der Form eines Gebets. Er mahnt häufig, aber hier Gebet. Der Gott aber der Geduld, das ist eine Bitte, und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander Christus Jesus gemäß. Es ist eben nicht selbstverständlich. Es ist kein Selbstläufer, dass das Miteinander funktioniert, dass ein so zusammengewürfelter Haufen miteinander harmoniert. Ja, dass man respekt- und liebevoll miteinander umgeht. Vielfalt in Einfalt, so habe ich meine Predigt überschrieben. Und der gerade zitierte Vers aus unserem Predigttext, der geht ja so weiter. Damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und einmütig kann man auch mit einträchtig oder auch einfältig wiedergeben. Gott loben, gerne mehrstimmig, aber eben doch einfältig. Wer mehrstimmig miteinander singen will, der muss ja aufeinander hören. Der muss sich auch textlich einigen. Und die Stimmen müssen abgestimmt sein aufeinander und man muss eine gemeinsame Tonart finden. Unser Kirchen am Anfang hat uns das wunderbar gezeigt, wie das geht. Wohlgemerkt, das ist ein Bild, ein Vergleich. Allerdings geht dieser Vergleich ja in die Sache über, weil eben gottesdienstliches Leben genau auch so funktioniert, dass wir miteinander singen. Da kommt das ineinander. Aber wichtiger als die musikalische Qualität, die ist nicht nebensächlich, aber sie ist nicht das Zentrale. Wenn es um menschliches, christliches Miteinander und miteinander singen geht, das Zentrale ist, dass das Herz derer, die da singen, für Christus schlägt. Und dann kann das noch so schief klingen. Das ist dann nicht so schlimm. Wer miteinander singt, so sagt man ja gemeinhin, der schlägt sich nicht den Schädel ein. Aber das ist ja eben nur ein Teil der Wahrheit. Doch wer miteinander Gott lobt in Jesus Christus, wer Gott verherrlicht, weil er in Jesus Christus sein Leben heil gemacht hat, ihn mit Gott versöhnt hat, zu einem Kind Gottes gemacht hat. Wer also so auf Christus schaut, der kann den, der mit ihm die gleiche Blickrichtung hat, den gleichen Lebensgrund hat, den gleichen Herrn besingt und den gleichen Gott verherrlicht, der kann diesen anderen nicht links liegen lassen, geschweige denn ihn verachten und ihm Böses wollen. Der kann, und da kommt das Wörtchen eigentlich hinein, eigentlich nur dem anderen das Beste wünschen und wollen. Miteinander Gott loben und verherrlichen, Jesus Christus bekennen und seinen Herrn nennen. Das beschreibt Paulus in Römer 5,14 bis 15 als den Weg, um in der Gemeinde mit der Vielfalt in Christi Sinne umzugehen und sie zu nutzen und sie zu würdigen. Aber eben auch die Probleme anzugehen, die ja daraus auch erwachsen. Vielfalt ist eben manchmal auch ganz schön anstrengend. Also ist ganz schön und dann kommt auch manchmal eben dieses Wort anstrengend dahinter. Selbst wer die gleiche Sprache spricht, versteht sich nicht immer. Wenn wir unbedingt in ökumenischer Vielfalt zusammen sind und über unseren Glauben oder über Bibeltexte reden, wir machen das einmal im Jahr in unseren Bibelabenden, aber es gibt auch ökumenische Hauskreise, wo das regelmäßig passiert, dann merken wir das oft, dass wir die gleichen Worte durchaus etwas unterschiedlich füllen. Und da ist es gut, erstmal aufeinander zu hören und voneinander zu erfahren. Wie meint der das eigentlich? Nochmal eine neue Sichtweise kommt dazu. Aber auch innerhalb einer Konfession gibt es viele unterschiedliche Erkenntnisse und Sichtweisen. Und dazu kommen dann nochmal unsere menschlichen Eigenarten. Man könnte auch sagen, unsere Schrullen, die ja jeder so hat, der eine vielleicht mehr als der andere, die nicht immer leicht auszuhalten sind. Besonders schwierig wird es für eine Gemeinde dann, wenn sich daraus Lager bilden, wenn da zwei oder vielleicht sogar noch mehr Lager sozusagen einander gegenüberstehen. Das war damals in der römischen Gemeinde so. Da waren die einen, die sahen kein Problem darin, Fleisch zu essen, das vorher Götzen geopfert worden war. Anderes Fleisch war auf dem Markt so gut wie nicht zu kriegen. Also wenn man denn Fleisch essen wollte, oder wenn man eben eingeladen war, dann war das meistens solch ein Fleisch, was da serviert wurde. Und auf der anderen Seite waren die, die das strikt ablegten, weil sie dachten, das kann nicht sein. Damit machen wir uns dem Götzenopfer ja gleich. Und der Rat des Paulus, werdet eins im Lobpreis. Schaut gemeinsam auf Christus. Lobt ihn und singt ihm. Und dann könnt ihr die anderen, oder besser die, die da neben euch sitzen und mit euch Christus loben und preisen, eben nicht mehr verachten, weil sie ein schwaches Gewissen haben. Und ihr könnt die nicht mehr des Unglaubens bezichtigen oder dass sie sich leichtfertig der Welt gleich machen, die sich von Nichtchristen zum Essen einladen lassen. Viele Jahrhunderte hindurch haben auch Christen ihre Nationalität höher gewichtet als ihr Christsein. Und auf allzu vielen Koppelschlössern militärischer Uniformen stand Gott mit uns. Ganz haben wir das immer noch nicht hinter uns. Das wurde auch bei dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland mal wieder deutlich. Und auch hier wieder ein Höhepunkt aus dem Bundesrat. Ich vermute, den habe ich auch schon mal erzählt, aber nichtsdestotrotz, er ist so eindrücklich. 2015 standen damals der Vizepräsident des russischen und des ukrainischen Baptistenbundes direkt in meiner Nähe, wo ich saß, an der Wand, um dann nach vorne auf die Bühne gehen zu können, um ihr Grußwort zu sagen. Sie würdigten sich gegenseitig keines Blickes. Einer sagte nach dem anderen sein Grußwort. Nur der ukrainische Präsident berührte zumindest den Konflikt und entschuldigte sich dafür, dass sie manches auch noch zu lernen hätten. Dann trat der Präsident der Europäisch-Baptistischen Föderation, Otniel Bunacciu, an das Mikrofon und er betete für die beiden Bünde. Und er lobte Gott, der in Jesus Christus den Friedenskönig geschickt hat. Und der eben auch diese Länder miteinander versöhnen kann und will. Und nach diesem Lobpreis und dieser Bitte, da gaben sich die beiden Vizepräsidenten die Hand und nahmen sich in den Arm. Jesus Christus macht einfältig und lässt uns einträchtig Gott verherrlichen. Vielfalt in zweifacher Einfalt. So lautet mein Thema ganz genau. Denn das Wort Einfalt ist ja durchaus mehrdeutig. Einfalt wird manchmal auch verstanden als Dummheit, als geistige Begrenztheit. Doch im Neuen Testament lesen wir da etwas anderes. Es wertet Einfalt sehr hoch. Paulus beispielsweise schreibt über sich selbst an die Korinther Folgendes. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir, und jetzt kommt's, in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes unser Leben in der Welt geführt haben und das vor allem bei euch. In Einfalt haben wir unser Leben bei euch geführt. Wer mit Tricks und mehreren Gesichtern und Masken sich seine Vorteile in dieser Welt verschaffen will, der wird das natürlich einfältig im negativen Sinne nennen. Dumm, weil wer so anderen begegnet, der gibt sich damit auch in deren Hand. Das kann genutzt werden und missbraucht werden. Doch Gott liebt diese Einfalt. Die beiden Vizepräsidenten nahmen sich schlicht und einfach in den Arm. Sie legten ihre versteinerten Gesichter, hinter denen sie ihre Gefühle, aber auch ihre Unsicherheit verborgen hatten, ab. Und so standen sie nun in Einfalt gemeinsam vor Jesus Christus. Und da blieb ihnen nichts mehr anderes übrig, als einander die Hand zu reichen. Wenn wir einander als Menschen begegnen, als Menschen, die um ihre Grenzen und Fehler wissen. Aber vor allem auch darum, dass wir durch Christus Gotteskinder sind. Dann können wir dabei einander offen und ehrlich begegnen. Dann können wir all die Masken, die wir so im Alltag vielleicht aufsetzen, beiseite legen. Wir müssen sie nicht mehr tragen. Wir müssen kein Pokerface aufsetzen, wenn wir miteinander uns unterhalten. Wir können einander einfach als Menschen begegnen. Menschen mit Nöten, mit Makeln, mit Schwächen, mit Fehlern, mit Sorgen, mit Ängsten, all das, was unser Leben eben ausmacht. Als Menschen, die wissen, dass ihre Würde in Gott begründet ist. Als Menschen, die wissen, dass sie von ihm sehr wertgeschätzt und gar geliebt sind. So sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Mensch werden ließ. Und dass dieser sie, uns, zu seinen Geschwistern macht. Und wenn wir im Wissen darum, mit dieser Erfahrung so angenommen und geliebt zu sein, einander begegnen, dann können wir das eben einfältig, das heißt in aller Geradheit, aller Ehrlichkeit tun, ohne jeglichen Hintergedanken. Und wir können einander das Beste wünschen und miteinander und füreinander Gutes tun. Und so können wir noch einmal vielfältig, zweifach, einfältig Gott die Ehre geben und verherrlichen. Und wenn das geschieht, immer da, wo das geschieht, wo wir so miteinander Gott loben und preisen, in Christus in die Mitte stellen, anbeten und verherrlichen, da erfüllt das unsere Herzen mit Freude darüber, dass wir eben damit jetzt und hier in dieser noch alten Welt schon beginnen können. Und da leuchtet uns diese Hoffnung hell auf, die wir von Jesus Christus geschenkt bekommen haben, dass einmal alle Welt, alle Menschen in ihrer Vielfalt Gott einfältig loben und verherrlichen werden. Amen.